once told me that time was a predator that stalked us all our lives. But I rather believe that time is a companion who goes with us on the journey, reminds us to cherish every moment, because it'll never come again. What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Naboan, we're only mortal.
Nein, hier ist das uneheliche Kind von Jean-Luc Picard und Benjamin Sisko. Und neben mir im Internet sitzt der Mann, bei dem sogar Diana dem Riker untreu wird. Gregor!
Nicht nur sie, hallo Raphael! Hey!
Ja, wir haben heute wieder eine kleine Sonderfolge. Es geht mal nicht um Perry Rhodan. Wir haben heute wieder, ach scheiß drauf, ist auch Weltraumtag. Denn vor gar nicht so langer Zeit habe ich ja im Sommer mit Gregor hier gesessen und wir haben uns über den Trailer von Picard unterhalten. Und heute besprechen wir die erste Folge. Wir haben es ein wenig sacken lassen. Ich ein bisschen länger als Gregor.
Ja, tatsächlich. Zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme hast du es ja quasi schon 36 Stunden hinter dir.
Ja, und ich habe es ein paar Mal hinter mir.
Das ist tatsächlich noch der Punkt, der bei mir noch aussteht. Ich wollte es gleich hier nach nochmal machen. Nein, ich hab sie tatsächlich erst einmal gesehen, die Folge, gestern Abend.
Ja, und wie ist erstmal dein erster grober Eindruck?
Ja, es ist sehr positiv.
Wirklich ja, bei mir positiv. Auch.
Ich hatte auch so ein bisschen Angst so und ich hatte, also mein Hype-Train hat die letzte Woche gestartet. Ne? Bis dahin kam ich noch so ganz gut durch, aber seit letzte Woche ja irgendwie gefühlt 2 Milliarden Menschen außer uns das in diesen Screenings gesehen haben, wo sie gleich die ersten 3 Folgen gesehen haben. Was ich jetzt auch verstehe, warum sie den 3 Folgen gezeigt haben. Ist bei mir der Hype-Train losgegangen und dann hatte ich ja halt gestern am Release-Tag noch das Problem, dass ich den ganzen Tag halt warten musste, bis ich es abends gucken konnte und das war dann, das war wirklich so und überall, weißt du, Twitter war voll. Twitter konnte ich war schon froh, zwischendurch mal was über Eheprobleme lesen zu können.
Ja, ich habe mich so zurückhalten müssen. Ich wollte dich die ganze Zeit anschreiben und dich irgendwie anteasern. Es war so grausam. Die meisten in meinem Freundeskreis hatten es noch nicht gesehen. Es war brutal. Nur Nils war da.
Ja, und ich hatte Gott sei Dank den guten Micha, den Nerdpunk, der hat ähnlich gelitten wie ich, der konnte es auch erst gestern Abend gucken. Das heißt, wir haben uns immer so gegenseitig Mutnachrichten zugeschickt, halte aus und so. Ne? Aber er hatte noch das Glück, dass er arbeiten war. Und ich saß hier und habe mich nicht mal wirklich auf Prime getraut, weil ich gedacht habe, ey, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, dass es dann einfach losgeht und dann in dem Moment fällt mir der Controller aus der Hand, geht kaputt, ich kann es nicht stoppen, weil ich wollte wirklich ernsthaft das mit Christoph zusammen gucken, weil wir uns das halt mal vor 2 Jahren, so wie, weißt du, Schuljungen, ne,
geschworen haben. Der Sexpakt.
Ja, genau, wir hatten den Picard-Pakt, die erste Folge zusammen zu gucken. Und dann war das dann, der Tag gestern war wirklich so, egal wo ich aufgemacht habe, ich bin normalerweise echt spoilerfrei, mich stört das nicht. Ich lese auch bewusst Spoiler, ich kann das alles gut ab, aber tatsächlich hatte ich wirklich jetzt bei Picard, ich weiß noch nicht, wann ich mich das letzte Mal so dann in den letzten Metern so sehr auf etwas gefreut hatte wie das gestern, kann ich nicht sagen. Ich war wirklich wie ein kleines Schulmädchen aufgeregt. Und dann saßen wir da und haben wir auch zusammen auf den Knopf für Start gedrückt.
Oh.
Weißt du, also zusammen den Knopf. Und dann dachte ich so, hoffentlich geht das nicht schief. Dann habe ich den Rest des Jahres bei Nerd und Krempel Spaß, weil er am Rumhaten ist. Aber tatsächlich hatte ich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Wir reden ja gleich noch drüber. Aber ich kann vielleicht eine Sache sagen, die mir, da bin ich auf deine Meinung gespannt, die mir nicht gefallen hat. Um mal mit was Negativem anzufangen. Ich kann mit dem Intro nichts anfangen.
Danke. Da kommen wir gleich sehr ausführlich zu.
Ja.
Nein, jetzt bei mir einfach, ich habe es ja schon kurz nach Mitternacht gesehen, nachdem ich vorher eingepennt bin und mir schlechte Filme angeguckt habe, damit ich halbwegs wach bleibe. Und danach war auch nicht direkt schlafen und ich habe danach auch direkt den Picard-Gong geschlagen und auch ihm geschrieben. Unserem lieben Gregor.
Ja, ja, danke nochmal dafür.
Sei froh, ich wollte eigentlich noch ganz andere Sachen schreiben.
Ja, aber mir wäre es fast lieber gewesen, du hättest geschrieben, ist scheiße. Ja. Dann hätte ich den Tag, ah komm, ach fuck it, wir haben es ja alle vermutet und so.
Ja.
Aber deine Nachricht war ja, es ist Star Trek. Oder irgendwie sowas, oder?
Warte mal kurz, ich schau mal nach.
Ich muss auch mal. Du hast auf jeden Fall irgend sowas geschrieben, wo ich sage, oh, wenn du da schon schreibst, ne? Du bist ja auch eher ein Kritiker neueren Werkes. Dann dachte ich so, oh Mann, ich hasse ihn.
Kurz, wo haben wir es denn? Ich hab's dir bei auf dem anderen. Wir schreiben auf zu vielen Plattformen, das ist problematisch.
Ach, stimmt, ja, wir müssen den. Ach,
ja. Ja, warte, wo haben wir es denn?
Ich werde einfach mit Musik das Ganze überbrücken. Hier, He-Man-Bilder habe ich dir geschickt. Haarneid.
Ah ja, so, ich gucke. Verdammt, ich muss noch eine Woche warten.
Ah ja, genau. Und dann dachte ich mir, scheiße, ihm gefällt. Und danach hatte ich überlegt, ob ich dich sperre für den Rest des Tages. Ne, aber ich hätte einfach wirklich von allen sozialen Medienplattformen wegbleiben müssen. Weil da hat es sich tatsächlich gerecht, in 1000 Star Trek-Gruppen und so zu sein,
ja,
gestern.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja, wie du schon sagtest, etwas ängstlich rangegangen. Also ich dachte schon so, typisch Han Solo, I got a bad feeling about this. Mhm. Ganz ist es noch nicht weg, aber ich muss mal sagen, es hat gewusst zu gefallen. Es wurde natürlich immens die Nostalgiekeule geschwungen. Ja, aber ich muss sagen, so die Grundthemen sind für mich drin. Es geht wieder um eine moralische Frage.
Ja.
Das ist das Kernthema.
Die aktuelle Zeitgeschehen beinhaltet.
Und die ganze Nostalgie wird in der Regel mit, also sogar zwei Fragen sind drin. Mhm. Die ganze Nostalgiegeschichte wird aber auch, ist in dieser Hinsicht passend, weil damit fängt's an, unser Captain ist nostalgisch. Der sehnt sich in die alte, einfache Zeit zurück irgendwie teilweise.
Ja, ja, auch.
Ja.
Ja.
Er ist einer von uns.
Er ist einer von uns. Jetzt können wir ihn besuchen. Hallo, Mr. Stewart, wir sind einer von Ihnen. Was?
Ja, aber wie gesagt, du sagtest das Intro. Also ich muss mal sagen, der Score, also es kamen so Leute, die Kommentare, oh, im Gegensatz zu Discovery hat der totalen Hook. Ich muss sagen, ich finde sogar den von Discovery besser, weil der bleibt eher im Ohr. Dieser läuft so nebenbei und ich kann mich schon ein paar Sekunden danach nicht dran erinnern. Nur an das Ende, wo mal ganz kurz diese TNG-Melodie auftaucht.
Ja, einmal das und ich habe jetzt in einem Audiokommentar, den mir Tim geschickt hat, hat er gesagt, er hat mit Will Wheaton diese Show gesehen, die das begleitet und da hat der Komponist gesagt, dass er halt den Score von The Inner Light da drin verarbeitet hat. Erkenne ich null.
Haben mir auch Leute erzählt.
Ja, ich erkenne das null.
Am Ende taucht mal kurz diese Flöte auf. Aber ja, das aber war's auch. Also ich höre null Inner Light. Und die Optik, es ist einfach wirklich das Look and Feel von Discovery.
Einfach eine 0815 generisches Netflix-Intro gefühlt.
Ja, also so ähnlich wie bei, wie hieß es noch? Ich musste immer dran denken an Daredevil.
Ja, stimmt, genau. Daredevil hat damit angefangen tatsächlich, mit diesem Stil von Intros, die haben. So lange, ein langes Instrumentalstück mit so Morphing, bewegenden, so ein Mix aus Morphing,
Computeranimationen
und Nahaufnahmen. Und das, also ich muss sagen, das war tatsächlich so die erste kleine, also das ist gar nicht meins, das Intro. Aber tatsächlich kann ich dir sagen, auch aus den ersten Rückmeldungen, die ich auch von anderen jetzt gehört habe, das sehen viele so.
Das einzig Gute musikalisch auch von dem anderen nebenbei, Entschuldigung, einerseits ist der Score sehr angenehm, weil er drängt sich dir nicht auf, aber er begleitet auch ein bisschen zu wenig. Das Einzige, was wirklich schön war, war dieser kleine Rückgriff, der ja auch, aber auch erklärt wird, warum er genommen wurde. Das erste Lied, was wir hören. Blue Skies.
Ja, genau, das, was Data in Nemesis gesungen hat
für
Ehepaar Riker. Das ist so auch sofort aufgefallen, dass wir da saßen auf der Couch und das ging los und überhaupt dieser ganze Anfang mit, wie gut, wie geil ist das denn, eine Enterprise D, die so schön ausgesehen hat wie, ne?
Ja.
Wie noch nie, denn der Kamerazoom in 10 vorne, wo Data und Picard sitzen und, oh,
aber
herrlich,
ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte die ganze Zeit ein Fallout-Feeling.
Ein bisschen, ne?
Das lag aber auch an der Musik. Ja. Jetzt kommen wir aber auch zu dem ersten. Erstmal der De-Aging-Effekt. Ich finde ihn weniger schlimm als in den Trailern.
Tatsächlich, ne?
Allerdings sehen beide in diesen dieser ersten Traumsequenz so massiv künstlich aus, weil die Ränder sind so komisch glatt und gerade, ich weiß nicht, das hat er so Uncanny Valley. Das kann man aber noch mal sagen, weil es später besser gelöst ist im Ja, das liegt am Traum. Und da sind auch für mich die anderen Sachen. Man hat natürlich die D genommen, weil die Serienzuschauer haben eine höhere Verbindung zu Enterprise D.
Ja, wahrscheinlich dürfen die auch die E immer noch nicht im Fernsehen zeigen.
Ja, das wurde ja erst letztens geregelt, ne? Mit den Rechten, den Film- und den Serienrechten. Und die E ist ja nur in den Filmen aufgetaucht und die Produktion ist ja vorher schon gelaufen. Das dauert ja Zeit, auch die Special Effects. Deswegen wahrscheinlich auch nicht.
Es ist richtig, dass es die D war, absolut. Die D ist das Schiff, was wir assoziieren.
Genau, aber da passt dann halt die First Contact-Uniform nicht.
Später im Feld, im Chateau bei der Traumsequenz haben sie die von TNG an.
Ja, aber am Anfang hat er eine First Contact-Uniform
Richtig, das ist mir auch aufgefallen, ja. Das ist ein bisschen tatsächlich, das passt nicht so ganz daran.
Aber das ist ja eh so ein Konglomerat aus verschiedenen Sachen, das ist einfach nur sein Traum. Und daher verzeihe ich das auch doch diese komische Optik, weil wie gesagt, der De-Aging-Effekt ist später besser.
Ja.
Deutlich besser. Und dann kommen wir auch schön dazu, was mir an der Serie gut gefällt, optisch. Es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen, wie es gedreht wurde, aber das Pacing ist etwas ruhiger, die Kamera bleibt bis auf die letzten Szenen ruhig, stabil, Szenen werden etwas länger gehalten, also im Vergleich zu anderen. Es ist natürlich nicht so lang wie damals bei TNG, aber bei teureren Produktionen wird ja gerne ein bisschen mehr geschnitten und heutzutage, es ist einfach der Stil, der heutzutage läuft.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand das Chateau Picard wunderschön. Ja. Ich wäre dort sofort eingezogen.
Absolut.
Und was ich gut fand, was viele kritisiert haben, das sieht nicht nach Star Trek aus. Das ist ein verficktes altes Chateau, dass er da nicht überall irgendwelche Bedienpanel mit LKs drauf gemacht hat.
Ja.
Der Mann hat da seine Freizeit und daher fand ich das schön, das passte zu Picard.
Das ist so wie heute, wenn du heute in der Burg bist, hängen da ja auch nie überall Tablets an den Wänden.
Nee, aber ich fand, es passt zu ihm.
Ja, es passt komplett zu ihm. Er hat ja auch, es ist einfach auch so ein Bruch auch mit dem, dass er mit seinem Leben bis dahin abgeschlossen hat. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass er anscheinend es in der Zukunft immer so ist, wenn du von deinem aktiven Dienst zurücktrittst, landest du in alten Berghütten, ne, ohne Technik oder anscheinend auf sowas. Und irgendwo kann man es auch verstehen. Das ist ein visueller Bruch mit dem alten Leben, oder?
Ja, er hat sich wieder auch, wie soll ich sagen, er ist ja quasi erstmal kann ich mal sagen, so ein bisschen das Schuldgefühl, dass etwas noch das Erbe seiner Familie weiterführt.
Ja.
Erstmal dann der Bruch mit seinem Leben mit der Föderation, was ja später auch noch mit einem schönen Kniff erklärt wird, wie ich finde. Und, ja, ich weiß nicht, also es war schon immer so ein Nostalgiker und es zeigt ja, er sehnt sich. Vielleicht so ein bisschen hat er sich innerlich nach diesen ganzen Wirrungen und Irrungen in der Föderation mit der Politik und Machtspielchen, hat er sich vielleicht wirklich nach was Einfachem gesehnt.
Nee, das passt wirklich. Ich meine, es war ja schon hier in Family Matters und am Ende auch von der TNG-Serie. Es war irgendwie klar, dass er da landet. Ja. Ja, also das ist irgendwie, das passt hundertprozentig dazu, nach so einem langen Leben halt und dem, was er alles so gemacht hat und so, dieses Heimat, ne, wo er herkommt. Und ey, es ist auch einfach wunderschön. Sogar ich würde da gern leben wollen.
Ja.
Also bis auf, dass ich da nicht arbeiten möchte.
Und wir sehen auch seine zwei, möchte man sagen, Bediensteten.
Ja, auch die Hausromulaner.
Die Hausromulaner, genau. Die wir auch schon aus dem Comic kennen. Denen er wohl wahrscheinlich geholfen hat, vielleicht politische Immunität oder ähnliches. Denn die waren ja beim Talshia ursprünglich und haben sich, weil es da nicht so gern gesehen wird, dass man untereinander anbändelt und Befehle verweigert. Ja, sind sie dann bei ihm gelandet. Und da ist schon so eine kleine Anmerkung, wir hatten ja anfangs gesagt, die Romulaner sehen nicht aus wie Romulaner. Die sehen aus wie Klassik-Romulaner. Ja. Und jetzt sehen wir, es gibt Romulaner, die noch aussehen wie die Alten. Und es gibt Romulaner mit den Stirnwülsten. Was ja damit irgendwann mal in Universe erklärt wurde, dass die Rasse langsam mutiert. Also, dass sie sich immer mehr von den Vulkaniern verändert. Mhm. Und ich finde, es muss ja nicht sein, dass alle gleichzeitig das haben, ne?
Richtig.
Also von daher, da siehst du eine ohne, einen mit, ist für mich abgefrühstückt.
Absolut, völlig in Ordnung. Also erinnere dich noch an unseren Aufschrei damals, als wir Tikuv mal das erste Mal gesehen haben und so. Ne? Also das ist das hier, was sie da gemacht haben, ist wirklich Evolution.
Ich sag mal, als mein erster Aufschrei, als ich nach TOS erste Mal einen Klingonen im Film mit Stirnwülsten gesehen habe. Das war ein Aufschrei.
Ich glaube, es war bei mir eher umgekehrt. Dass ich habe Worf viel lange gesehen, bevor ich dachte, dieser Kodos, das ist doch ein Wächter der Zeit, oder? Das muss doch ein Wächter der Zeit sein. Und der Minbari-Gedächtnis, wo ist denn der Minbari-Gedächtniskranz?
Ich sag mal jetzt, eine gewisse Serie canceln wir mit ihren Krillingonen aus, die so gestaltet wurden, damit man den Schauspieler nicht erkennt, der eine Doppelrolle hat.
Was für ein Blödsinn, oder? Was für ein totaler Blödsinn dafür. Das ist übrigens etwas, was ich bei der Serie, was uns Discovery ja gelehrt hat, sie bauen irgend so was auf, sowas wie halt, wer ist Vox, was keine Sau interessiert hat, oder der Rote Engel, und ziehen es dann die ganze Staffel und lösen das mit einer Idee, lösen das so auf, wie alle es von Anfang an vermutet haben. Und das Schöne fand ich bei Picard jetzt schon in der ersten Folge, dass sie das eigentlich schon in der ersten Folge zumindest scheinbar aufgelöst haben, was dahinter steckt.
Ja, sie haben direkt mit den Erwartungen gespielt. Ja. Ich weiß noch, wir hatten ja damals die Theorie, mein Gott, Picards Tochter. Ich habe mir auch tatsächlich Bewertungen auf Amazon angeguckt und einer hat sich beschwert, dass es natürlich Picards Tochter ist. Dachte ich, hat er das geguckt? Aber es gab ja vorher schon Stimmen, dass das Lal sein sollte, weil sie so aussieht. Und das, finde ich, haben sie hier in der Hinsicht auch geschickt gemacht, weil, ja, mein Gott, wir reden jetzt darüber und wer ein Problem damit hat, dass wir spoilern, macht aus und guckt. Und wieso habt ihr es noch nicht geguckt?
Ja, genau. Wer hört sich denn einen Podcast zu etwas an, was er noch nicht geguckt hat? Okay, ich mag das auch. Aber ich beschwere mich auch nicht darüber, dass ich gespoilert werde.
Jedenfalls, es passt, dass sie auch so aussieht, also sehr ähnlich ist, oder vom Look her, wie Lal, weil sie nach einem Bild geschaffen wurde, was Data gemalt hat, das den Namen trägt, Tochter. Er hat ja damals nachdem er die Traumentwicklung da gehabt hat, hat er angefangen zu malen. Und dass er natürlich dann irgendwo seine Tochter auch gemalt hat oder etwas, was ihr sehr ähnlich sieht, oder seine Wunschtochter. Und daher fand ich das passend. Ich fand's schön. Es hat natürlich auch erstmal wieder total unseren Nostalgienerv gekitzelt, aber es war schön.
Du einiges andere auch halten. Ich meine, jeder hat einen Earl Grey bekommen, ob er wollte oder nicht.
Ne? Entkoffeiniert,
um nochmal auf das Alter vielleicht auch ein bisschen anzuspielen. Er hat ja eben Schlafenprobleme, das haben wir ja gelernt.
Nein, mit dem Aufwachen.
Mit dem Aufwachen, ja, auch schön, ne?
Ist er wieder in der realen Welt und.
Auf jeden Fall haben wir auch schon abgefrühstückt, dass wir Data halt nicht zurückbekommen in Form von, er hat es doch irgendwie überlegt, sondern ist auch kein Holodeck, was im Nachhinein auch ein bisschen cheesy gewirkt hätte, wenn er damit auf dem Holodeck mit Data gespielt hätte irgendwie, sondern es sind halt Träume, ne?
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Sequenz, wo die im Chateau waren, wo er das zweite Mal aufgewacht ist und er sieht da Data dieses Bild malen, was wir auch im Trailer gesehen haben, und wo der Pinsel übergeben wird und wo die beiden in diesen Uniformen, ich will mal Klassik-Uniform sagen, aber Klassik-TNG-Uniformen da stehen und gerade es gibt da so einen Shot.
Die zweiten TNG.
Genau, wo die Kamera so ein bisschen weiter weg ist, wo du die Gesichter nicht siehst, also das Alter noch nicht so, sondern du siehst sie nur in dem Feld und in dem Baum stehen in den Uniformen. Wirklich, das würde ich als Gemälde an der Wand haben wollen.
Und es ist einfach schön fotografiert, die Serie. Ja. Die ist wunderbar. Und es gab da ja auch schon wieder böse Stimmen. Die Uniformen sehen aus wie schlechtes Cosplay. Ja, sie sehen nicht gut aus. Und manches Cosplay sieht besser aus. Aber wenn man sich die TNG mal auf Blu-ray anguckt, die Uniformen sehen teilweise so scheiße aus.
Ja, der Schnitt, ne? Und dieser Gürtel am Pullover und so, ne? Was später dann war.
Das Picard-Manöver, es gibt's nicht ohne Grund.
Ja, das ist, wie geil es auch Data mal übernommen hat, als er dann das Kommando hatte, dass er sich das auch runtergezogen hat. Ja, definitiv. Aber ich finde, ganz ehrlich, das hat mich alles überhaupt nicht gestört.
Also nee, hat's auch nicht.
Ich hab's tatsächlich als eine Weiterentwicklung gefunden. Ich hab mich einfach so, weißt du, ich hatte da die ganze Folge das Gefühl, ich bin wieder zu Hause, aber irgendwas stimmt nicht.
Ja.
Also es ist nicht die Welt, wie ich dachte, wie ich sie quasi vor 20 Jahren weil sie ja auch in Echtzeit sich so weiterentwickelt hat. Ne?
Richtig.
Nemesis 18 Jahre her jetzt, das 20 Jahre später. Also du hast das Gefühl, nach Hause zu kommen, aber irgendwas ist doch gar nicht in Ordnung.
Und Picard ist ja auch anders geworden. Manche haben auch gesagt, früher war er so distanziert und grumpy und später ist er so lieb, nett und freundlich, ist mehr so fürsorglich. Das finde ich konsequent, weil er hat ja auch in der letzten Folge All Good Things, als er sich dann zu seiner Crew gewagt hat, zum Pokerspielen und auch in den späteren Filmen war er schon deutlich näher oder auch schon vorher. Ich sag nur der Picard Day, wo Will diese Picard-Puppe macht und seinen kleinen Witzchen davor, damit spielt. Picard ist immer mehr väterlich geworden und nachdem er ja nicht mehr das Kommando hatte und der distanzierte Kapitän oder später Admiral sein musste, ist er jetzt einfach mal auch mal Privatmensch.
Ja, natürlich und ganz ehrlich, ich finde es einfach schön, dass das Ende von TNG war, diese epische Szene mit der Himmel ist das Limit und dieses Pokerspiel, dieses legendäre. Ja. Dass es mit dem Pokerspiel, zumindest mit zwei der Charakteren aus der Zeit auch wieder beginnt. Doch fantastisch, oder?
Ich möchte nicht, dass dieses Spiel endet. Ja.
Und ich ganz ehrlich, und da habe ich gesagt, ich auch nicht.
Ja.
Ich hätte diese Szene gerne noch länger gesehen und ich möchte nicht, dass sie endet, war da, obwohl ich fand gefühlt, muss ich sagen, dass 10 vorne, so von der Innenkulisse, was wir gesehen haben, ein bisschen anders aussah, als es damals war. Oder irre ich mich da?
Ich würde auch mal sagen, einfach aus einem anderen Winkel.
Ja, okay. Aber ist einfach ein schöner Schnitt, so dieses Ende von TNG, von gestern, heute, morgen, übermorgen zu jetzt. Oh, das ist toll. Das war großartig und dieses, ja, wie du schon gesagt hast, ich möchte nicht, dass es endet. Ja, es ist toll. Das war wirklich, wirklich schön. Also klar, es ist Fanservice und natürlich, aber das ist ein schöner Fanservice, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, aber du konntest die Serie auch nicht ohne Fanservice am Anfang machen, weil du musst eine Verbindung zuvor hinstellen. Und es geht um seine Entwicklung. Es geht ja in diesem Fall wirklich um die Figur Picard. Ja. Um diese ganzen Steine auf seinem Weg haben ihn ja geformt. Es geht jetzt ja halt nicht um ein Schiff, was auf Reisen geht. Es geht um einen Kapitän, der auf Reisen geht. Ja. Einen Mann. Und auch eine tolle Möglichkeit, ein schöner Kniff, um die Geschichte kurz zusammenzufassen und seinen Stand, war dieses Interview.
Ja, großartig. Hast du sie erkannt, wer die Dame war, die das Interview geführt hat? Also die Schauspielerin?
Sie kam mir so bekannt vor. Ich dachte
die Frau immer, von Deacon Palmer in King of Queens gewesen. Wir haben es gestern live in der Aufnahme von Northern Campbell gegoogelt.
Stimmt.
Ja, ich habe die ganze Zeit saß ich da, dachte mir, wer ist das? Die kommt mir total bekannt vor. Und es ist tatsächlich, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber sie ist die Frau von Deacon aus King of Queens.
Ja, ich habe erst an Angel und Firefly gedacht.
Ah, das war, genau, die Assoziation hatte ich auch zuerst, aber die hatte ich kürzlich in einer neueren Produktion gesehen. Und ich wusste, dass die ein bisschen anders aussieht. Und es ist tatsächlich die gute Frau von Deacon.
Cool.
Aber dieses Interview ist halt die beste Art gewesen, uns die 20 Jahre zu erklären, was passiert ist.
Ja.
Indem er es vermeintlich im Interview es uns als Zuschauern erklärt hat, den großen Elefanten im Raum, außer mir, nämlich, warum ist er nicht mehr in der Sternflotte? Warum hat er die Sternflotte verlassen? Was ist denn so Schlimmes passiert in den 20 Jahren?
Ja, und es ging halt nicht nur um das mit den Romulanern, was wir alle gedacht haben. Das war so nebenbei, ne? Aber auch so ein ganz großer Grund war für ihn auch und so ein schmerzhafter Punkt war die Geschichte mit den Androiden, die Sternflotte wohl produziert hat und die dann den Mars abgefackelt haben, der wohl immer noch brennt und die größte Schiffswerft der Föderation.
Opio Planitia.
Genau, und wo sie dann gesagt haben, Androiden zu bauen ist jetzt verboten. Und da gab es auch schon so ein paar Stimmen, die sagen, das passt nicht zur Föderation. Doch. Ich finde, das passt genau. Sie haben damals versucht, mehrere Datas zu bauen. Dass das passieren wird, haben wir uns alle gedacht.
Ja.
Ja, es ist auch dieses Verhalten. Die Föderation, also vor allem die Sternflotte, war nie nur gut. Wir erinnern uns allein schon, wie gesagt, sie Bad haben Mirals, ja auch. Ne? Ja, die Batmirals, nicht nur die Batmirals. Es ging ja generell von der Spitze aus, dass auch dass Data ja gezwungen werden sollte, eigentlich das zu machen. Wir hatten sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen während des Kriegs gegen die Gründer. Ich sag nur, der Aufstand, ne?
Ja, ja.
Und das war ja nicht immer nur Einzelpersonen, die das abgesegnet haben. Also von daher
Aber das, also dieses Interview ist halt, wie gesagt, wir spoilern ja, ne? Also das ist ja, ist ja nun mal so. Da wird ja gesagt, dass es diese größte Rettungsaktion, also als diese Supernova kam und Romulus drohte zu zerstören, ist die größte Rettungsmission, er sollte sie kommandieren als Admiral, ne? Also nicht mehr Captain des Schiffs, sondern er sollte die größte Rettungsmission mit tausenden von Schiffen kommandieren, um die Romulaner quasi umzusiedeln. Und am Ende hat man aber dann doch nicht geholfen.
Ja.
Und sie vergleicht das ja mit Moral, dass das ja, ist ja sowas Beeindruckendes gewesen wie der Bau der Pyramiden, wo ich dachte, nee, also das fände ich, eine ganze Zivilisation umsiedeln, das hätte ich als spektakulärer als der Bau der Pyramiden gefunden. Und dann gibt es ja diesen Dankkirchen-Vergleich von Picard und sie reagiert ja nicht drauf. Ne? Und er wirft ihr das ja auch vor, dass sie geschichtlich einfach keine Ahnung hat und sagt ja dann, das ist nicht mehr die Föderation gewesen, weil sie haben sich dazu dann entschlossen, nicht zu helfen.
Ja.
Und sie haben sich nicht geholfen und sie haben sie, ja, und das war nicht mehr die Föderation und deshalb hat er sie verlassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene erst leider einmal gesehen, deshalb musst du mir jetzt mal helfen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Androidenaufstand und dem Nichthelfen bei den Romulanern oder ist das nur zufällig zusammen erzählt worden?
Da habe ich jetzt auch nichts zu gesehen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie dadurch vielleicht geschwächt waren. Aber ich habe auch noch keine direkte Kausalität da drin gefunden. Also jedenfalls keine von denen. Ich habe mir zwar vielleicht ein paar gedacht, aber da wurde nichts gesagt.
Nee. Ja, ich hatte erst im ersten Moment gedacht, aufgrund dieses Angriffs der Androiden haben sie dann am Ende doch nicht den Romulanern geholfen. Aber was hätte das eine mit dem anderen zwingend zu tun gehabt?
Zu wenig Schiffe, weil in Utopia Planitia mussten ja die Schiffe, das ist die größte Werft.
Ja, okay, gut.
Aber
okay.
Es war wohl auch so, dass die das nicht wollten in vielen Punkten. Vielleicht hat sie das auch dann in dem Interview auch nur gemacht, um ihn noch ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken. Weil sie hat ja gemerkt, weil sie emotionale Themen anpackt, er wollte darüber nicht sprechen, hat das doch getan. Sie musste ihn nur reizen. Und ich fand, sie saß da immer sehr überlegen, so nach dem Motto, ja, komm. So wie es mir auch vorstellen würde, dass das jemand macht.
Ja, und er wollte ja offensichtlich nicht. Also er hat sich ja mehr überreden lassen, dieses
und das
Interview zu führen. Und er wirkte auch so unglücklich, wo er in diesem Anzug da stand, vor dem Spiegel. Ne? Ja. Da wirkte er, da dachte ich mir, da hat er wirklich sehr klein gewirkt, ne?
Ja.
Der Captain, oder? Also Picard halt. Da hat er wirklich, aber ich muss auch sagen, ich bin noch mal gespannt, wie sich dieses Verhältnis mit seinem Haus, mit seinem Haus, mit
seinen Hauselfen.
Seinen Hauselfen, ja. Es liegt so nahe, diesen Vergleich entwickelt, weil da habe ich das Comic nicht gelesen, deshalb fand ich das sehr interessant, was du vorhin gesagt hast mit dem Tai Shia-Background und dass er ihnen geholfen hat und so. Das passt auch. Ich bin aber gespannt, wie sich diese Entwicklung, wie sich das fortsetzt, weil da haben die beiden sehr so. Naja, so, ja, der tattrige alte Mann und, wir bringen dich mal wieder auf Weg, oder, ne, oder.
Wir sind Freunde.
Sei doch der Captain, der du für uns immer warst.
Man könnte sagen, auch ein bisschen wie Familienmitglieder, so die Jüngeren, die den Älteren.
Ja.
Weil er hat ja keine Familie, also von daher, die ja vielleicht aus Dankbarkeit und, naja, er war ja sonst einsam, also ich sag mal, für mich hat sich das nicht so widersprochen. Das wirkt auch nicht so wirklich wie Bedienstete, die haben sich bei ihm einige schon rausgenommen.
Ja, ja.
Sondern
ja,
eher
ja.
So nach dem Motto, nicht wir tun was für ihn, sondern wir unterstützen den alten Mann.
Richtig, genau, ja. So, das ist ja geil, wenn Geordi da irgendwie im Keller die Technik macht. Die Haustechnik, ne? Captain.
Der blinde Hausmeister.
Ich weiß nicht, wie lange ich die Maschinen hier unten noch zusammenhalten kann.
Ja, der blinde Hausmeister hat doch was.
Wie fandst du denn Nummer 1?
Den Hund?
Ja.
Ich muss sagen, ich finde diese Hunde leider potthässlich.
Ja, das ist also optisch sind sie nicht die größten Gewinner. Aber wie fandst du denn, hast du deinen Frieden damit gemacht, dass er Nummer 1 genannt wird?
Ja, und ich freue mich schon darauf, wenn Nummer 1 auf Nummer 1 trifft.
Und die geil, also ich wette mit dir, es kommt so eine Szene, wo er Nummer 1 sagt und beide gucken.
Ja.
Weißt du, das muss kommen.
Also ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Folgen, bevor sie wirklich losfliegen, wir wissen ja, er besucht Will und Troy und deren Tochter. Und dass er dann den Hund da quasi in Pflege gibt. Ja, wie heißt er denn? Nummer 1. Und dann zieht Riker nur so die Augenbraue hoch.
Mhm. So wird's aber werden. Also den Hund wird er nicht mitnehmen auf irgendwelche Weltraumabenteuer. Und das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass der Hund wahrscheinlich bei den Rikers landet.
Aber wir wissen ja, der Hund ist eigentlich Michael Burnham und hat ein Phaser-Halsband.
Reißt doch nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wir gehen ja jetzt nicht die Folge, das machen andere, ne? Wir brauchen die, glaube ich, nicht Bild für Bild durchzugehen, aber dann gibt es ja noch, also die vermeintliche Tochter von Data, die gute,
du meinst Dash.
Ich kann es nicht aussprechen. Dash. Da fängt schon an. Ja, da haben sie ja auch diesen Twist gemacht mit, dass es dann zwei gibt. Wie passend. Wenn du die eine, die erstmal Hilfe braucht, ne, dann doch tötest. Mhm. Da gibt's noch, auf dem Hund taucht noch die Zwillingsschwester
da
auf.
Da ist doch ein anderer Skywalker.
Ja, ich muss da immer denken an diesen furchtbaren Film, Bierfest, wo auch das ist auch so ein Partyfilm und da stirbt dann einer von der Crew und auf einmal taucht sein Zwillingsbruder auf in der nächsten Szene, der auch offensichtlich von demselben Schauspieler natürlich gespielt wird und der dann auch so genannt werden möchte und es soll bitte keinen Unterschied geben, er möchte genauso behandelt werden wie sein Bruder und so, dass kein Unterschied da ist, um ihn zu ehren.
Du, da kenne ich noch eine andere Serie, die das macht. Babylon 5.
Ja, ja.
Kosch. Nennen Sie mich Kosch.
Ja,
wie soll ich sie nennen, wenn die anderen nicht da sind? Kosch.
Ja, aber wenn wir unter uns sind.
Natürlich. Kosch.
Naja, auf jeden Fall ist das, wird ja gejagt, dann, also erstes Jahr so, ne, Studentin, weiter geht's ja aufs Daystrom-Institut, ah, Daystrom, ne, allein schon, ah, ne. Mhm. Dann lernen wir ihren Freund kurz kennen, der ja dann auch sofort wieder uns verlässt.
Darf ich auch mal was sagen?
Ja.
Ich habe mich wieder an dieser Vermenschlichung von außerirdischen Auswüchsen aufgeregt. Der Typ ist ein Alien. Mhm. Und er hat dann oben solche komischen Knötchen auf dem Kopf, die einer Art Rasterfrisur sehr ähnlich sehen, nur dass das bei ihm irgendwelche anderen Plättchen sind. Und dann dachte ich mir so, ja klar, die Aliens haben nichts Besseres zu tun, als sich ihre Körperauswüchse so zu stylen wie menschliches Haar.
Ja.
Das ist so eine Kleinigkeit, aber die regt mich in solchen Filmen immer auf.
Ja, das ist, ich fand auch, ja, es sind so, ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Das ist so wie Transformers, die immer, also Roboter, die Menschen imitieren. Aber obwohl sie offensichtlich Roboter sind.
Ich befinde mich direkt unter den Testikeln des Feindes, ja? Ja, an die Szene erinnern wir uns alle.
Total furchtbar. Naja, auf jeden Fall ist sie dann, sie wird ja dann mehrfach, wie wir dann später erfahren, von diesen Romulaner-Einheiten angegriffen. Sind ja die sehen aus wie die Männer in Schwarz mit Motorradhelmen.
Also ich musste irgendwie dran denken an die Death Trooper aus Rogue One.
Tatsächlich, ne? Hm. Ja, ich auch. Ich auch. Und als dann später bei dem zweiten Angriff herauskommt, dass es halt Romulaner sind, habe ich mich gefragt, warum kann der denn Gift spucken?
Ja, da dachte ich auch so, okay, ist das vielleicht das Äquivalent zur Gali-Kapsel oder sowas? Ich dachte doch erst, ist es nur Blut, weil es grün war.
Ja, grün, das habe ich auch gedacht. Und dann ist es halt, hat es diesen Säureeffekt. Weißt du, warum das war?
Nee.
Weil er ein Alien ist. ja.
Okay, nee, ich fand auch, was ich gut bei dem Romulaner-Angriff fand, war, dass sie halt auch gesagt haben, als der eine plötzlich eine andere Sprache spricht, sprich Föderationsstandard. Ja, genau. Dann denkt man sich doch erst so, wieso, die haben doch alle Universalübersetzer. Ja, aber damit keiner sofort drauf kommt, es sind Romulaner.
Ja, genau.
Falls es jemand belauscht. Was ich dämlich fand, es ist wieder eine Waffe, die sich falten muss.
Ja.
In diesem Fall, so ein paar Sachen kann ich es verstehen, in diesem Fall fand ich es doof. Also es hat einfach null gepasst. Wenn du die am Halfter hast, so fett war die Waffe nicht. Wenn du sowas, so ein dickes Ding hast, du kennst ja wie bei Mass Effect, dass die sich ja auch auseinanderziehen. Ja, aber nicht bei so einer kleinen Knifte. Die war auch, die hättest du so auch locker am Gürtel oder sonst wo tragen können, ohne dass sie auffällt. Und außen hatten die Tarnfelder, wie wir später erfahren. Und, aber sie hatten wieder die Kämpferregel, um den Gegner herumstehen und jeder da, nur einzeln angreifen.
Ja, ja.
Und was ich dachte, als der Satz kam, mach sie unschädlich oder sowas.
Aktiviert. Ja, mach sie unschädlich durch das Überziehen des Sackes.
Genau, und da dachte ich so, wie bei einem Kanarienvogel.
Ja, wenn es dunkel ist, schläft er ein. Aber ich reagiere ähnlich, muss ich tatsächlich sagen.
Und dann geht er erstmal zurück.
Ja.
Okay, es war Zeitlupe, aber wieso geht er zurück, um erstmal richtig groß auszuholen mit der Hand?
Ja,
ganz ehrlich, die hätte auch kürzerer
Zeit hatte. Ja, ja,
hat auch aus kürzerer Distanz K.O. schlagen. Und dann ging so der Moment los, dachte ich so, okay, wir haben wieder einen Krach-Maga-Fall.
Hm. Ja.
Aber es war nicht so schlimm.
War auch schön gefilmt. Es war einfach so, die Kamera war ein bisschen weiter weg. Du hast einfach wirklich eine gute Kampfchoreografie gesehen.
Richtig.
Und keine Kampfchoreografie, die einfach nur gut aussieht, weil sie es durch Schnitte und kaschiert haben, wie es bei anderen Serien der Fall ist. Sondern die haben einfach die Totale draufgehalten.
Ja, okay, die konnten durch den Sack jetzt auch jemand reinstecken,
ja,
der das wirklich kann.
Das musste ich auch, da habe ich gesagt. Aber ehrlich gesagt, dann ist es gar keine dumme Idee, oder? Ja,
eben. Ich muss auch mal direkt sagen, es wurde schon von vielen beschwert, die Drehbücher sind löchrig und hier und die Technik, das ergibt auch nicht Sinn, wenn man sie näher beleuchtet. Guckt euch mal ganz groß ohne Nostalgiefilter die alten TNG-Folgen an. Die sind auch teilweise löchrig hoch 10, aber sie machen Spaß.
Ja, ja, natürlich, klar.
Und es muss ja nicht immer Kunstkino und hochstehende Literatur sein. Und auch ein Satz, der immer kam, es ist kein TNG. Richtig, es ist nicht TNG. Ihr habt's erkannt.
Ja.
Es ist Picard. Aber
absolut, ja.
Zu ihr noch, wir erfahren ja später noch im Verlauf, dass sie ja im Endeffekt ein, ich würde es mal sagen, einfach um auf Blade Runner zurückzugreifen, ein Replikant ist. Sie hat zwar ein positronisches Gehirn,
ja,
aber einen menschlichen Körper. Und da gab es die Sprüche, wieso kann sie dann plötzlich 30 Meter weit springen? Da sage ich mir, sie wird wohl auch nicht komplett genau menschlich sein, Weil wenn positronisches Gehirn entdeckst du immer noch irgendwo, wenn du durchleuchtet wirst. Aber sie ist ja auch nicht in der Sternflotte, wo dann der Geheimdienst ist. Und wir kriegen ja schon mit ihrer Mutter, die dann plötzlich wusste, dass sie ja mit Picard, ne?
Ja, ja, genau.
Da schätze ich mal, die Mutter war genauso Teil eines Forschungsprojekts.
Ja.
Das die das mit betreut haben. Und die werden, wenn sie da sowas im Geheimen aufziehen, dann haben sie auch Leute, die sie decken, die sie einschleusen können. Die hat ja eine künstliche Vergangenheit gekriegt. Da kriegen die auch Ärzte, die ihr bescheinigen, dass sie ein Mensch ist.
Ja, natürlich. Und die haben ja auch allein schon dieser ganze Hinweis mit, wo sie von ihren Kindheitserinnerungen erzählt und Picard sagt, bewahr sie dir, das ist eine schöne Erinnerung und die kann dir auch keiner nehmen. Halt. Ne? Also das ist da schon ein bisschen plausibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen komisch war dieses, es reicht eine eine Zelle eines positronischen Teiles, um eine Kopie irgendwie zu erstellen, weil das ist natürlich ein bisschen hingebogen, wie sie es auch gemacht haben mit diesem, dass es zwei geben muss. Ne?
Genau.
Also, seien wir mal ehrlich, wir haben alle, als sie explodiert ist auf dem Dach quasi, förmlich nach dem zweiten Angriff der Romulaner auf diesem Dach und dann die Waffe explodiert und sie dann quasi auch von dieser säureartigen Sache, was der Romulaner da ausgespeit hat, da haben wir auch gedacht, ey, das kann doch nicht sein, die haben die doch jetzt nicht nur in der ersten Folge dabei, im Teaser wirkt es ja, als geht es nur um sie und dann erinnert man sich natürlich schnell an dieses sehr auffällige Halskätzchen, was erwähnt wurde.
Halskätzchen?
Kätzchen, mit der Halskette, mit diesen zwei Symbolen und so. Und dann, zwei, es werden, warum auch immer, das erklärt uns ja später die Wissenschaftlerin im Daystrom-Institut, die auch in der Serie einer der Hauptrollen spielen wird. Es werden immer zwei hergestellt.
Immer zu zweit sie sind.
Immer, genau. Ein Meister und sein Schüler.
Ne? Ja. Aber jetzt nochmal, um das Halskätzchen darauf zurückzukommen, hätte ich gern ein Halskätzchen. Aber diese Halskette, dass man da sofort drauf kommt, das ist das Zeichen für fraktales Klonen. Und wie geschockt sie ist, weil zwei Kreise ineinander greifen. Ein Schmuckstück mit so einem Anhänger, was ich bestimmt schon zigfach irgendwo bei diesen Straßenhändlern hier in Hannover gesehen habe. Ja. Aber sofort, oh mein Gott, das ist das Zeichen für fraktales Klonen. Fand ich den Charakter gar nicht schlecht, wie sie da auch saß und ich konnte so nachvollziehen. Ich wünschte, sie wären an meinem freien Tag gekommen.
Ja, das war super, oder? Ja, das ist so, ja, das muss ich auch. Ja, also halt so eine, ja, anscheinend wieder eine brillante Wissenschaftlerin und so, und sie darf halt ihre Arbeit eigentlich ja nicht mehr machen. Das ist ja eigentlich das Frustrierendste, was dir passieren kann als Wissenschaftlerin halt, ne?
Nur noch theoretisch.
Nur theoretisch. Wir lernen da ja auch diesen Raum kennen, wo die früher die Androiden da gebaut haben und dann gesagt, und jetzt ist hier nur noch graue Theorie. das war schon okay. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Klar ist das mit diesen immer zwei natürlich eine sehr aus dem Hut gezauberte, billige Variante einsterben zu lassen und so ein Aha und so ein Twist-Effekt zu haben. Ich muss auch sagen, bei dieser Explosion, die warum auch immer da so groß auf dem Dach stattfand, wie Picard da weggeschleudert wurde, dachte ich mir, oh, das hat er nicht überlebt. Also, aber er wacht dann im Chateau auf. Das ist das Witzige. Er wacht im Chateau auf und man sagt, die Polizei.
Ja.
Polizei? Und? Die Polizei? Der Begriff hört sich komisch, hört sich einfach falsch an. Der Sicherheitsdienst oder irgendwie so. Die Polizei, das hört sich ganz merkwürdig an.
Und sie haben sie nur alleine flüchten sehen. Ein alter, verwirrter Mann. Die Explosion hat keiner bemerkt.
Ja, die Explosion ist, also, nur sie hat man auf dem Dach gefunden. Diese Riesenexplosion ist da anscheinend was Normales. Und du hast ja vorhin gesagt, die Romulaner verfügen anscheinend über eine Tarnvorrichtung. Das wird uns ja erzählt. Das heißt also aber auch, dass sie ja eine Tarnvorrichtung gehabt haben muss. Also wenn wir jetzt mal glauben, dass sie sagen ja, auf den Überwachungsbändern sieht man nur sie, also nur Picard, dann hätte sie und die Romulaner ja diese Tarnvorrichtung gehabt. Ich hatte das eher so assoziiert, als ist das eine Möglichkeit, aber eigentlich sind die Bänder halt manipuliert worden.
Ja, aber jetzt kommt mal meine Theorie, die ist auch nicht abwegig und da stößt einem das Ende drauf hin. Wir wissen ja, am Ende geht's auf den Borg-Kubus. Was ich schön fand, da haben sie ja bei den Trailern immer blaue Energiefelder benutzt. Man assoziiert sofort die Föderation. Das wussten die Schweine und hier sind's grüne.
Ja.
Und da steht Romulanische Rückgewinnungseinrichtung und da ist ihre Zwillingsschwester, wie hieß sie nochmal? Saji.
Saji, ja.
Und da würde ich mal behaupten, die Romulaner stecken mit drin. Ja. Wahrscheinlich hat der, weil die Föderation damit so Probleme hatte und die Romulaner sind ja wieder auf der Suche nach Größe, Macht, die wollen wieder jemand sein in der Galaxie.
Was ich auch verstehen kann.
Haben sie dann da vielleicht auch mit rumgefuscht und vielleicht bauen die noch? Und vielleicht ist ja auch Dash etwas, ein Experiment, was rausgeholt werden sollte. Also als wirklich ein Feldtest geht sie als Mensch durch. Oder vielleicht wurde sie auch rausgeschmuggelt. Vielleicht haben auch die titranischen Mitglieder dieser Einrichtung, weil das wird wahrscheinlich ein Kooperationsprojekt sein, haben einen mitgenommen, einer wurde dagelassen und vielleicht wollen die Romulaner jetzt Spuren verwischen oder ähnlich. Also so könnte ich mir das so ein bisschen vorstellen.
Mag sein, aber auf jeden Fall, als wir in den Kubus ankamen, also als wir die Romulanische, wir sehen ja den Kubus erst als letzte Einstellung der Folge. Aber wenn die Kamera rauszoomt, vorher sehen wir ja das Romulanische Schiff, wie es da durch diese Schleusen fließt.
Und 10-mal dreht. Ich wusste nicht, wo es oben und wo es
unten. Genau, ich auch. Ich habe auch gedacht, oh Gott, gut, dass ich sowas nicht, ich wäre irgendwie schon 1000-mal irgendwo gegengekracht, weißt du. Und dann sehen wir den Typen da lang gehen und ich dachte im ersten Moment, leck mich, Ex-Spock ist wieder da.
Ich dachte nur so, aha, ein Badass. Und dann kommt er in die Kamera. Hi.
Hi. Und total, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab ihn nur Spitzohr-Emo genannt, weil ich mir seinen Namen nicht mehr, wo er dann anfing mit, ja, sie wollen ja sicher nach ihrer Schicht nicht noch eine traurige Geschichte hören. Und sie kommt so ran und sagt, oh, vielleicht doch. Dachte ich mir, was ist denn das für eine Anmache?
Ja, aber
also, ich stell mal vor, du sagst zu einer Frau, hast du vielleicht Bock nach der Arbeit auf eine Enttäuschung? Dann kannst du mit mir mitkommen. Nein, weißt du, also, oder? Hast du Bock auf eine Enttäuschung nach einem harten Tag?
Nein, aber da muss ich auch sagen, entweder hat der Schauspieler beschissen gespielt, das glaube ich jetzt allerdings weniger, weil da könnten sie sich Besseres leisten. Ich glaube, er hat, weil es wirkt alles auch so ein bisschen, ja, also wirklich bewusst geschauspielert, wie er das sagt, wie er wegguckt. Ich glaube, der Charakter macht das bewusst, um sie wirklich ranzukriegen. Ja, also, weil das wirkte wirklich so, als wenn ein Schauspieler in einer Serie schauspielert.
Ja, genau, so dieses nach unten weggucken und dann so von unten nach links oben noch so ganz verschämt fast schon. Es könnte sein, ja, das würde es erklären. Also, weil sonst wäre er wirklich kein besonders guter Schauspieler.
Vor allem, weil wir ihn ja auch in dem Trailer schon deutlich besser spielen sehen.
Ja, und sie geht ja voll auf ihn ab, offensichtlich.
Ja.
Du musst es mal nachher testen, ja. Hast du Bock auf eine Enttäuschung heute Abend? Nee, aber, nein, aber ich muss aber sagen, der Typ ist doch offensichtlich aus dem Ethan Peck-Bausatz, oder?
Ja.
Also, seit wann haben die alle Bärte und sehen aus wie Bock, zweite Staffel Disco, oder?
Naja, ich sag mal so, ich meine, die gehen ja später mit seinem Schiff los und das geht auf Kaperfahrt und du weißt doch.
Wenn all die Schiffe, die mit uns Hein auf Kaperfahrt.
Und Klaas und Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte, die haben Bärte und fahren mit.
Ja, das stimmt. Ja, Männer, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein, ne?
Deswegen lässt sich aus Picard wieder ein Bart wachsen.
Das geht ja gar nicht anders. Absolut, geht nicht anders. Aber weißt du, was ich auch, ich muss aber sagen, ich fand diese letzte Szene, die fand ich so ein bisschen merkwürdig und klar, der ich weiß nicht, ich habe irgendwie so gedacht, ja, das liegt aber auch daran, die Folge war so eine alte Länge, 42 Minuten. Eigentlich schon Gefühle früher Standard, heute wirkt es fast schon zu kurz. Ne? Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, das ist ja gleich vorbei und so, ne? Und ich kann jetzt auch verstehen, warum sie 3 Folgen bei diesem Test, bei diesem Preview-Screening gezeigt haben, weil ich finde auch, sie hätten wenigstens 2 Folgen zeigen müssen, also oder sollen, weil das ist natürlich jetzt noch ein bisschen wenig irgendwie, so 42 Folgen von 10, gut, 10%, aber trotzdem, ich hätte so gern 2 Folgen gestern gesehen, als nur eine, hätte ich noch 3 genommen, wenn es sein muss, aber
da muss man sagen,
ich hätte gern wirklich einen Pilotfilm mal wieder gerne gehabt, muss ich sagen.
Aber da muss ich auch sagen, die Folge, und das ist das, was man der Folge ankreiden kann, ist primär, wie nennt man es nochmal? Worldbuilding, also es wird Exposition.
Exposition, ja.
Und ein bisschen Geschichte dabei, ja.
Basil Exposition. Basil Exposition. Aber weißt du, was ich auch sehr schön fand zum Thema, Fanservice, das Archiv der Sternenflotte und der Captain Picard Room, in dem noch das Schild vom Captain Picard, das Plakat vom Captain Picard Day auch aufbewahrt wird, wo ich mich gefragt habe, was das soll.
Es ist ja sein eigener. Ich würde mal sagen, das ist so ein Archivraum. So, du kennst das, das gibt's, also bei uns hier in Hannover gibt's davon ein paar, so Store ja, so Storage-Firmen, wo du dann so kleine Räume mieten kannst. Und bei ihm ist es halt so, einmal so der Showroom und den Rest kann er sich auch mal aus dem Transporterfilter holen lassen. Und dass er dann vielleicht tatsächlich noch dieses Captain Picard, okay, es war Fanservice, aber es passt irgendwo bei ihm rein. Also wie er jetzt ist, dieses noch ein bisschen zurücksehen zu den einfachen Zeiten, als er einfach auf seinem Stuhl saß und erforscht hat und es noch nicht um große Politik ging.
Captain scheint wirklich der erstrebenswerteste Job überhaupt zu sein.
Du also, weißt doch noch, bei Generations lassen sich nie von diesem Stuhl vertreiben.
Ja, und auch wie es so, oder wie es bei Deep Space Nine auch hieß, ne, keiner geht zur Sternflotte, um Commander zu werden. Ne? Oder Admiral, man will Captain werden. Ne?
Aber wir hatten ja eine namentliche Erwähnung von jemand anderen.
Oh ja, Measure of a Man, der Gute. Oh, jetzt kommt, warte mal, der Gute, wie heißt er? Wie ist er nochmal?
Ich weiß es auch.
Okay, danke. Das ist so. Ich habe eben noch gedacht, in meinen Notizen habe ich noch gedacht, Mensch, ach Quatsch, da muss ich mich jetzt nicht drauf drum kümmern. Das wird der gute Raphael wissen. Ne? Ey, aber wie geil. Oh, super. Ich dachte mir noch, das brauchst du nicht raussuchen, egal. Maddox,
aber vorhin wusste ich es noch.
Ey, und Bruce. In dem Moment eben, wo du gefragt hast, war doch so, Maddox, oder?
Ja, Bruce Maddox.
Bruce Maddox, genau. Was? Ein Name wie Silberklang, oder?
My name is Bruce.
Bruce ja. Maddox. Wollen Sie heute Abend eine Enttäuschung erleben?
Aber wir wussten ja auch, dass er weitermacht. Da hat ja Data sogar ihn ermutigt, dass er weiter seine Forschung vorantreiben soll. Und wenn er weit genug ist, dann könnte man sich nochmal unterhalten.
Er hat ihm später sogar nochmal einen Brief geschrieben. Genau. Ein Tag, Datas Tag war das, glaube ich, ne?
Ja. Also er hat dann doch, hatten sie doch eine gewisse Beziehung miteinander. Und das finde ich, daher passt das auch, dass Maddox, naja, jetzt quasi, er hat zwar Data als Blaupause benutzt in einigen Punkten oder wollte es, aber dass er das so gemacht hat, ich erschaffe nicht nochmal Data, ich erschaffe keinen Sklaven, ich lasse Data in seinen Kindern weiterleben, in seinen Töchtern, die er sich gewünscht hat. Und das finde ich so, das passt so ein bisschen, weil, wie gesagt, mit Datas Tag hat ja schon angedeutet, dass die beiden, wenn die so lange schon miteinander schreiben, dann eine gewisse Art von Beziehung hatten die miteinander.
Ja, durchaus, durchaus. Könnte also sein, dass wir den guten, ich habe ihn jetzt mal gegoogelt, Brian Brohey, der ihn gespielt hat, vielleicht nochmal wiedersehen in der Staffel.
Wäre cool.
Würde mich nicht wundern. Also wäre auch wirklich, eigentlich wäre sinnhaft. Ne?
Und was würdest du darauf geben, dass in der einer der letzten Szenen, der letzten Folge dieser Staffel, plötzlich ein Hinweis darauf ist, dass er Data nochmal neu erschaffen hat.
Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Oh, das aber wird wahrscheinlich der letzte Shot sein, Brent Spiner als Data, wie er irgendwo rauskommt oder so.
Aber dieses Mal mit einem Data, der altern kann, weil er einen biologischen Körper hat.
Ja, ja, aha. Richtig. Das ist tatsächlich, weißt du, auch da war der gute Sascha total prophetisch. Der hat ja in seinem Artikel, wie er wie Picard sein wird, bei Sie reden schon mal darüber geschrieben. Da hat er auch gesagt, und am Ende, nicht am Ende, aber es wird eine Möglichkeit geben, dass Data altert. Also Data wieder da ist und jetzt altert.
Er konnte ja vorher auch schon gezielt altern, aber.
Ja, und dieses, seien wir mal ehrlich, natürlich hat man 87 nicht daran gedacht, dass das Ganze noch in 30 Jahren, ne? Also, ja. Die haben halt einen Job. Brent Spiner war da ja 37, 38, eigentlich gar nicht so jung übrigens, ne? Also, jetzt
so. Und nicht so alt.
Jetzt, aber auch nicht so alt. Aber er war auch nicht jetzt kein 20-Jähriger halt, ne? Und da haben, natürlich, bei sowas denkst du ja nicht dran, wir brauchen einen Schauspieler, der noch in möglichst in 30 Jahren noch einen jugendlichen Elan hat, ne?
Und jetzt sage ich dir noch was. Was schön wäre, wenn in der letzten Szene taucht ganz dramatisch Data auf und dann tanzt er wie eine Augsburger Puppenkiste. Ich bin kein Junge mehr aus Holz. Ich bin kein Junge aus Holz. Ich bin ein richtiger Junge. Ich bin ein richtiger Junge. Ja.
Oh Mann. Ja, wahrscheinlich wird es so werden. Ja, aber ich glaube auch, als ich das mit dem Biologischen gehört habe, also dieses Replicant-Ding, da habe ich auch als Erste, was ich so da dachte, war, okay, damit haben sie eine Möglichkeit geschaffen, einen gealterten, wenn er wie auch immer noch existiert oder wieder erschaffen wird, eine gealterte Version von Data mit so halb biologisch halt zurückzubringen.
Und auch, dass man sowas erschaffen kann, ohne dass sie einem über den Kopf wachsen, weil Data ist ja theoretisch unsterblich. Wenn du einen biologischen Körper hast, hast du wenigstens noch die Chance, dass die irgendwann draufgehen und auch verletzlich sind. Wir haben ja gesehen, sie kann ja auch weggeätzt werden und dann explodieren.
Ja, wie auch immer, ich würde gerne wissen, seit wann spucken die denn? Es kann nur so sein, dass die Aliens sind aus Alien. Also irgendwie macht das voll wenig Sinn, oder?
Ja, oder er hat sich sowas implantieren lassen. Ich sag ja halt, sowas wie der Zyankali-Zahn, bloß mit Spucken. Du erinnerst dich, hast du das Buch Dune gelesen?
Nein.
Da gibt es der Verräter Dr. Yui, der vermeintlich die Atreiden an die Harkonnen verraten hat, implantiert allerdings dem Baron, der dem Herzog, der dem Baron vorgeführt werden soll, einen Giftzahn, den er, wenn er zerbeißt, stößt der Gift aus und das muss er ihnen entgegenhauchen. Vielleicht ist das sowas Ähnliches auch.
Ja, tatsächlich. Wie hieß der nochmal, der Verräter?
Dr. Yue.
War der mit und den Yues unterwegs?
Hui, Yue, Dr. Yue und den Yues. Ja, ein schlechter Bild.
Ja, das. Aber ich wollte noch eine Sache kurz zu dem Ready Room nicht sagen, zu dem Star Room da in diesem Sternflottenarchiv. Ich fand es schön, dass da so hier Stargazer-Modell und hier klingonisches Buttlet und ganz, ganz viele andere Sachen wirklich so, die so aus seinem, die wirklich Fanservice Deluxe sind halt. Das passt halt in so einen Raum der Nostalgie, oder?
Ja. Ja. Und ich fand es auch sinnvoll, dass im Archiv Hologramme benutzt werden. Und dieses Hologramm war zwar irgendwo ein Programm, aber es hatte auch seine Eigenheiten. Also du hast ja gesehen, dass es manchmal auch so ein bisschen mit Picard gespielt hat, manchmal so ein bisschen geschmunzelt. Mhm. Also da würde ich jetzt halt auch gern sehen, wie es nach dem Doktor war, wie die dann zu Hologrammen stehen. Wahrscheinlich hat er einen Sonderstatus und dem Rest hat man sich gar nicht so weit entwickeln lassen. Aber das ist so etwas, das hat Voyager hinterlassen. Und daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass das wirklich in Picard aufgegriffen wird. Also die ersten Anzeichen hatten wir ja schon mit Data, aber weil er ein Einzelfall war. Aber das mit den Hologrammen, was ja auch in Voyager gezeigt wurde, mit den ganzen Hologrammen, die von seinem Holoroman, Protonen brauchen Freiheit,
ja,
und die dann ja benutzt wurden, warum, man könnte ja auch Maschinen nutzen, aber lieber Holo-Emitter in die Mine reinstellen, wo die abbauen müssen, dass die Föderation, oder speziell die Sternflotte, sich mit solchen Fragen befassen musste irgendwann, und dass die das möglichst lange aufschiebt, war uns auch klar.
Ja, natürlich, wie es so in der Natur der Sache ist halt, ne? Ja, und es hieß doch schon, dass Robert Picardo für die zweite Staffel angefragt wurde oder zumindest sich selbst da irgendwie angesprochen hat.
Also schön.
Es wäre total naheliegend. Apropos zweite Staffel, hast du die Whoopi Goldberg-Szene gesehen, oder? Oh, oder? Also das Einzige, was mich gestört hat dabei, war, abgesehen davon, dass das mit Sicherheit abgesprochen gewesen ist, dass er die Einladung von Alex Kurtzman übermittelt hat.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass Geinen, ob wir die wirklich brauchen.
Also für so einen Gastauftritt oder so.
Ja.
Also ich muss sagen, ja. Storytechnisch, glaube ich, macht ein Auftritt von Robert Picardo gerade mit dieser Hologramm-Geschichte durchaus mehr Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch mit Geinen, die auch mit Picard eine lange
Beziehung
hinter sich hat, wer weiß, jetzt kommt's raus. Dass man das sinnvoll in die Story einweben kann. Das kann ich mir gut vorstellen.
Geinen ist eigentlich Michael Burnham, die viel zu weit zurückgereist ist und deswegen
Alter, sie hat sich irgendwann Alter, stell dir mal vor, sie ist am Ende von Discovery, hat sie den nächsten Sprung in der menschlichen Evolution gemacht. Sie alleine aber natürlich nur. Und wurde zu Geinen.
Und deswegen Alter. Und deswegen dann die prophetischen Worte von Q damals in TNG. Wissen Sie eigentlich, wen Sie sich da an Bord geholt haben? Die Frau ist gefährlich. Ja, weil sie ist Burnham. Ja.
Hör auf, das zu sagen. Hör auf, sowas zu sagen, Raphael. Das darfst du nicht sagen.
Ich sag es sogar dreimal. Geinen ist Burnham. Geinen ist Burnham. Geinen ist Burnham.
Das wird das neue Candyman, weißt du, was die Leute vom Spiegel sagen, bevor sie feiern gehen. Oh Mann. Ach, toll. Nee. Ja, gab's Dinge, wo du, die dir nicht so gefallen haben oder wo du ein Problem hattest mit?
Das habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen.
Ja, alles wissen.
Lensflares. Aber sie waren immerhin.
Ja. Es ist ein ganz anderer Stil als Discovery. Ja. Halt. Aber auch kein TNG 2, ne?
Nee, das habe ich auch nicht erwartet. Ich bin halt echt mit einer miserablen Einstellung rangegangen und konnte eigentlich nur positiv überrascht werden. Und ich hatte so ein wohliges Gefühl. Ja, es war viel Nostalgie, aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, dass die Nostalgie auch noch gut verarbeitet werden kann, also dass sie auch geschichtliche Relevanz hat. Was natürlich gleich wieder aufgemacht wird, ist eventuell eine große Verschwörung, was gut werden kann, was sie allerdings auch echt in den Sand setzen können, wenn sie dann so ein... Ja, es ist schwer nach einer ersten Folge zu sagen, aber sie teasen schon an, es gibt was Großes und das kann schon so...
Ja, es ist, das ist jetzt, diese Aufnahme hier, diese Folge ist ja auch so ein Moment, ne? Wir haben ja jetzt gerade mal eine Folge gesehen und die Serie kann immer noch ganz scheiße werden, ne? Natürlich. Und auch in ganz, ganz andere Richtungen laufen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Deshalb ist es halt der erste Eindruck, ne? Und deshalb habe ich ja gemeint, ich hätte mir gerne zwei oder drei Folgen schon so. Also es macht jetzt wirklich Sinn, dass die Leute gleich drei Folgen gesehen haben halt, ne? Und ja, vielleicht sitzen wir irgendwann in einem halben Jahr da und sagen, Mensch, nach der ersten Folge ging es bergab und so halt, klar. Hoffen wir es nicht, wollen wir es nicht, seien wir positiv. Wie Weiland der Captain, seien wir die moralische Instanz in der Dunkelheit. Aber es ist halt, es fühlt sich irgendwie doch vieles richtig an, aber natürlich sind noch sehr viele Fragen offen, was aber auch klar ist, wenn man am Anfang der Staffel ist.
Ja, finde ich auch. Also es ist eine gute Basis, definitiv. Und ich denke, das ist gut umsetzen können. Ein Punkt, den ich noch sehr schön fand, war, wir hatten ja alle Angst vom Action-PK. Wie die beiden die Treppe hochgerannt sind und ja, du siehst einmal, wie er Seitenstechen kriegt und sie ihn hochschiebt. Ja. Das fand ich grandios.
Es wäre geil, wenn, also ja, super. Das wäre, also wenn das mit Shatner gedreht worden wäre, ne, und jetzt eine Kirk-Serie wäre, wer hätte er bereits oben auf sie gewartet?
Natürlich.
Ja, natürlich.
Und er hätte sich seinen Hintern digital verkleinern lassen.
Ja, und er hätte auch so, es wäre extra ein Auto, ein historisches Auto hingestellt worden, damit er sich über die Motorhaube werfen kann.
Oh ja. Nein, aber wie gesagt, ihr hört schon, wir sind positiv optimistisch und trotzdem nicht bar jedes Spottes über gewisse Rollen im Star Trek-Universum. Es wurde ja gesagt, es gibt eine Verbindung zu Discovery. Ich hoffe einfach nur, dass es die ist, dass sie vor künstlichen Intelligenzen nach wie hieß es nochmal? Ich hab's sogar schon verdrängt.
Central, Sektion 31,
Nein, wie hieß nochmal diese Intelligenz?
Ich hab's tatsächlich vergessen.
Ja, siehst du? So,
ich hab's,
so.
Ich hab's wirklich. Wie hieß denn? So nicht.
Verdammte Axt, ey. Irgendwas mit Z.
Erst Maddox und jetzt da. Gut, Maddox tut mir leid, dass ich Maddox vergessen habe, aber das gibt's doch nicht.
Ich werde das hier nachher nochmal einspielen. Das ist gerade echt peinlich, aber ich versuche das auch irgendwo zu verdrängen.
Sorry, ich hab's echt vergessen.
Ja.
Ja.
Jedenfalls, dass die vielleicht deswegen besonders vorsichtig gewesen sind. Meine Angst ist, dass sie wirklich Michael als was ganz Besonderes oder dass sie tatsächlich mal kurz vorbeischaut in Engelform oder sowas. Also wenn das passiert, breche ich im Strahl.
Control,
ja.
Control war's. Gott. Ja, es ist so generisch gewesen, ne? Das ist, wenn du schon Systemkontroll nennst, hoffentlich wird sich das nie gegen uns wenden.
Ja, wie Master-Control-Programm,
ja, ne? Ja, es ist einfach so. Ey, ganz ehrlich, aber hast du den neuen Terminator gesehen? Dark Fate?
Ja,
da heißt,
und
Skynet heißt ja jetzt auch Legion.
Ja, denn wir sind viele.
Ja.
Und ich finde diesen Film schlimm. Und Basti, wenn du das hörst, ich sage immer noch, Dark Fate ist deutlich schlechter als Episode 9. Und Dark Fate ist der Film, in dem die Schlechtigkeit von Film gemessen werden muss. Das ist nicht mehr Star Trek 5, nein, es ist Dark Fate. Und wer behauptet, Dark Fate ist der beste Terminator-Film nach Terminator 2, gehört verprügelt.
Alter, danke. Wer sagt das denn?
Basti. Ich bin eh extrem, ich sage alles nach dem ersten Teil war Murks, der zweite war mehr mit mehr Budget und hat dann angefangen, dass man durch Zeitreisen die Zeitlinie ändern kann. Der erste war noch eine schöne geschlossene Schleife, der zweite war eine 8, aber ging auch noch, aber danach, ich muss sagen, Salvation gefiel mir.
Ja, mir auch, ja. Also ich sag, bei mir ist es immer Teil 1 und Teil 2. Salvation fand ich ganz gut und ich bin ein großer Fan der Terminator-Fernsehserie.
SCC, ja.
Ich fand tatsächlich, Lena Headey ist für mich die einzig würdige Nachfolgerin von Linda Hamilton in der Rolle.
Ja. Und Summer Glau war einfach verdammt schnuckliger und cooler Terminator. Man muss bei der Serie, ich kann es allen empfehlen, und muss die ersten paar Folgen mit dem Terminator der Woche überstehen. Danach wird's grandios und hinterlässt einen am Ende mit einem riesen Cliffhanger, den ich so gerne hätte aufgelöst gesehen. Und die Jungs, die damals die Serie gemacht haben, geben immer noch nicht an, die in irgendeiner Form fortzusetzen. Die haben es noch nicht aufgegeben. Ich drück euch die Daumen, Jungs. Und wenn's nur kommt.
Ich hoffe. Chromati, weißt du noch? Chromati war super. Ja. Ich erinnere ganz kurz eine Szene, die fand ich immer total legendär, wenn das dieses SWAT-Team das Hotelzimmer von Chromati da erreicht und eigentlich wollen die es gerade stürmen und dann siehst du, die ganze Kampfszene ist einfach nur aus Sicht des Pools. Da liegt die Kamera unten auf dem Pool und du siehst, wie einer von nach dem anderen von diesem SWAT-Team in diesen Pool geworfen wird und dazu kommt läuft der gute Johnny Cash, When a Man Comes Around. Und das ist so effektiv und so, ja, verhältnismäßig günstig hergestellt. Die sind einfach in den Pool gesprungen, aber hat so eine Wirkung. Und dann noch When the Man Comes Around. Okay, das alleine war wahrscheinlich teurer als die ganze Folge, aber ey, großartig. Ah, Terminator, die Sarah Connor Chronicles, das ist gutes Terminator.
Ja, und das wird auch garantiert angesprochen, wenn ich in knapp einem Jahr mit Nils und einem Gast, der noch geheim bleiben soll, zum Abschluss unseres Themenjahres in Jules Vernes Erben über Terminator spreche. Da wird die Serie auch nicht ausgespart. Und die Szene nicht. Die auch nicht. Die werde ich, glaube ich, dann deinen Monolog hier einspielen.
Bitte.
Weil, ja. Ja, es ist ja auch nah dran. Es geht wieder um künstliche Menschen. Also von daher ist alles in Ordnung.
Da geht der Weg hin, ja.
Ja, genau. Und weil das ist der Weg. wir wünschen euch was. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info@popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts @pop_schutz und @dritte_macht. Vergesst uns nicht, auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.